Hier ist Typisch Osnabrück, der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker und für alle, die es werden wollen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Typisch Osnabrück. Und das sage wie immer nicht nur ich, die Cora Blanken, sondern auch Ingmar Bojes.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, und Ingmar ist ja in Typisch Osnabrück zuständig für unsere Gäste. Ingmar, wen hast du uns denn heute mitgebracht?
Ja, Cora, wie du siehst, siehst du nichts.
Nee.
Ich habe uns heute einfach niemanden mitgebracht.
Ja, das ist aber frech. Hast du keinen gefunden dieses Mal?
Nee, ganz was anderes. Eigentlich habe ich fast 33 Gäste, könnte man sagen. Ja, wir haben 33 Episoden inzwischen gemacht von Typisch Osnabrück und wir haben uns anfangs, bevor wir angefangen haben, die Frage gestellt, wird sich das nicht irgendwann alles wiederholen? Werden wir nicht immer dasselbe erzählen und zu hören bekommen? Und dann haben wir mit der Zeit festgestellt, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern ganz im Gegenteil, wir haben ganz viele unterschiedliche Sichtweisen auf Osnabrück zu hören und zu sehen und zu erleben bekommen. Wir beide haben ganz viele Dinge in unserer Bucketlist jetzt, die wir irgendwann mal abarbeiten müssen. Naja, und dann liegt es ja eigentlich relativ nahe, zwischendurch auch mal zurückzugucken und sich das ein oder andere in Erinnerung zu rufen. Und das wollen wir jetzt so zum Jahresanfang sozusagen einmal tun. Und blicken nochmal zurück auf 33 Episoden und haben jetzt so ein kleines Best-of zusammengestellt. Und da hören wir jetzt heute mal in ganz viele unterschiedliche Ausschnitte rein.
Das machen wir. Wir machen aber das, was wir immer machen. Normalerweise spielen wir an dieser Stelle 7 aus 49. Das passt jetzt irgendwie nicht. Aber ich habe überlegt, wir spielen einfach mal ein Spiel, das nennt sich 7 aus 33.
Aha.
Ich habe nämlich 7 Antworten, die normalerweise in 7 aus 49 kommen, zusammengeschnitten. Ganz kurz zur Erklärung, was ist 7 aus 49? Normalerweise haben wir hier so eine Box stehen. Da sind 49 Fragen zu über rund um Osnabrück drin. Wir ziehen die ein. Einfach 7 Stück. Du zählst immer mit, dass wir auch wirklich 7 ziehen, weil ich mir das immer nicht merken kann. Und der Gast, der antwortet einfach auf die Fragen, die auf diesen Zettelchen stehen. Wie gesagt, ergibt jetzt gerade gar keinen Sinn, aber ich habe einfach mal Antworten zusammengeschnitten, ganz wirr von Gästen aus den letzten 33 Episoden. Und zwar habe ich 7 Fragen zusammengeschnitten und deshalb heißt das 7 aus 33.
Da bin ich gespannt.
Vervollständige bitte den Satz. Die Osnabrücker Altstadt ist für mich...
Die Osnabrücker Altstadt ist für mich eine Überraschung. Ich bin ja in Osnabrück aufgewachsen und habe die immer so für selbstverständlich gehalten. Und nachdem ich nach vielen Jahren außerhalb von Osnabrück zurückgekehrt bin und auch FreundInnen von außerhalb Osnabrück die Stadt gezeigt habe, habe ich erst festgestellt, wie wunderschön diese Altstadt einfach ist.
Vervollständige bitte den Satz. Im Urlaub vermisse ich von Osnabrück am meisten
Eis. Tatsächlich, ich bin absoluter Eisesser. Wer mir auf WhatsApp oder wo auch immer folgt, wird ständig neidisch, weil ich immer eine Kugel Eis ins Bild in meine Story packe. Ich bin absoluter Eisfanatiker. Ich hebe jetzt aber keine Eislokalität hervor, weil sie sind alle super.
Was ist denn dein Lieblingsfotomotiv in Osnabrück?
Was ist mein Lieblingsfotomotiv? Die schönen Magnolienbäume, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Wir haben rund um den Westerberg am Botanischen Garten und so viele tolle Bäume entdeckt. Es stand unten an der Musikhochschule ein wunderbarer. Und ich habe oft darüber nachgedacht, ob auch für unseren Garten sowas toll wäre. Aber leider fallen die Blätter ja ganz schnell auch runter. Aber wenn sie denn in Blüte stehen, finde ich, gibt es wenig Schöneres.
Wie beschreibst du Osnabrück gegenüber Menschen, die die Stadt noch nicht kennen?
Boah, gute Frage. Ja, junge, dynamische Stadt, die viel zu bieten hat, viel Grün drum zu und ja, eine Stadt, in der man sich wohlfühlen kann.
Welche ist deine Lieblingsstraße in Osnabrück?
Ich habe ja den Podcast schon einige Male gehört und es sind ja doch eher die zentraleren Straßen in Osnabrück, auch für mich die große Straße, weil ich tatsächlich sehr gerne Menschen bei ihrem Tun beobachte. Und das kann man auf der großen Straße schon sehr gut.
Vervollständige bitte den Satz. Das passt aber jetzt schön. Dass Osnabrück Niedersachsens smarteste Großstadt ist.
Finde ich fantastisch, denn letztlich wollen wir ja auch KI-Hotspot werden.
Osnabrück ist voller interessanter Persönlichkeiten. Gerne mal ein Bier trinken würde ich mit.
Oh, habe ich schon ganz viel mit ganz vielen interessanten Menschen, aber mit euch beiden wahrscheinlich.
Den habe ich zum Abschluss gewählt.
Ja, haben wir, glaube ich, nicht geschafft.
Haben wir nicht geschafft, müssen wir noch machen. Kommt auf unsere Bucketlist. Also, das waren mal, waren es 7? Hast du mitgezählt?
Absolut, ja, sehr gut.
Es waren 7 Stimmen, die wir gehört haben. Schon mal aus 7 Episoden. Und wir blicken jetzt natürlich noch in die weiteren Episoden rein. Zum Beispiel in die Episode mit Marc Liepe. Der hat sich bereits während seines Studiums selbstständig gemacht. Sein Unternehmen LMIT ist, sagen wir es mal kurz und knapp und vielleicht zu verknappt, ein IT-Dienstleister. Ich glaube, er mag es mir verzeihen, wenn ich das so kurz mache. Mittlerweile zählt LMIT über 170 Mitarbeitende. Und wir haben auch schon in der Episode besprochen, dass mit diesem Erfolg Marc eigentlich hätte gut auch in andere Metropolen gehen können, wo es ihm vielleicht einfacher gefallen wäre, noch weitere Kunden und Mitarbeitende zu akquirieren, ist er aber nicht, weil er nämlich sagt, ganz im Gegenteil, Osnabrück hat als Arbeits- und Lebensmittelpunkt für sein Team viele Vorteile. Und da habe ich auch ein schönes Tönchen mitgebracht. Hier ist er nochmal, der Marc.
Osnabrück, jeder, der in Osnabrück schon länger wohnt, weiß das, ist eben so groß, dass man eigentlich alles hat. Ja, hier fehlt es einem am nichts. Wenn jetzt ein Berliner oder Münchner stolz berichtet, was in seiner Stadt so alles möglich ist, an spektakulären Ausstellungen, Museen oder bei Münchnern oft die Nähe zum Gardasee, wo man dann frühstücken kann. Wenn man dann wirklich mal fragt, wann warst du denn zuletzt in diesem Museum oder wann warst du das letzte Mal zum Frühstück am Gardasee, dann herrscht da oft Funkstille. Ja, also in den großen Metropolen wird oft das Spektakuläre herangezogen, um zu sagen, guck mal, und deswegen ist das da so cool. Aber das ist gar nicht das echte Leben. Das echte Leben ist, samstagmorgens auf den Markt zu fahren und Freunde und Bekannte zu treffen. Und obwohl man eigentlich nur ein Stück Fleisch, 3 Bananen und einen Salat brauchte, trotzdem erst nach 3 Stunden wiederzukommen und vielleicht im Korkig zu versacken.
Ja. Erinnerst du dich noch?
Absolut. Wir haben auch, glaube ich, die Sache mit dem Korkig noch etwas weiter vertieft.
Und mit dem Osnabrücker Markt kam übrigens auch immer wieder, ne? Der Markt am Samstag, wo die Leute dann irgendwie versacken, weil sie eigentlich nur 3 Teile brauchen, aber hier und da überall Leute treffen.
Tatsächlich von Anfang an irgendwie Thema. Ich habe noch mal reingehört in unsere allererste Episode mit Jakob Lübcke. Auch der hat schon den Markt genannt und der ist eben nicht nur für die kulinarischen Freuden eine Destination, sondern eben auch ein Treffpunkt, um sich mit anderen auszutauschen, spontane Begegnungen zu erleben und einfach da Zeit zu verbringen.
Ja, kennst du aus eigener Erfahrung, ne? Du bist
absolut
auch ganz gerne auf dem Markt.
Sehr gerne.
Mir ist das ja immer zu früh, sage ich ja.
Ich muss ja nicht morgens um 6 Uhr da sein.
Nee, aber um 2 wird am Samstag bei mir auch schon knapp. Aber ich finde es, wenn ich denn da bin, auch immer wieder schön. Das müssen die Sommermonate sein, dann geht das auch nochmal.
Und seit letztem Jahr musst du ja auch gar keine Lerche mehr sein, sondern so du kannst auch eine Eule sein, liebe Cora. Und dann gehst du einfach auf den Abendmarkt, der einmal im Monat jetzt vor dem Dom stattfindet.
Ja, das mache ich gerne. Und man glaubt es übrigens kaum. Ich habe ja in viele Episoden reingehört und du hast einen wunderschönen Satz einmal gebracht. Da haben wir auch über
in 33 Episoden.
Ja, du hast es geschafft, Ingmar, mich richtig zu begeistern. Und der eine Satz ist gewesen, als wir gesagt haben, Eule oder Lerche, weil ich ja so eine Eule bin, hast du gesagt, du hältst es auch lieber nach dem Motto, der späte Wurm entkommt dem Vogel. Das
so
fand ich, das finde ich einen richtig schönen Satz. Ja, also den habe ich mir wirklich schön gemerkt. Aber nochmal zu Osnabrück und dem, was Marc Liepe gerade gesagt hatte. Er meinte ja so, in Osnabrück findet das wahre Leben statt und es ist halt eben ein Treffpunkt, weil man halt eben die Stadt so zentriert hat. Und da habe ich mir noch einen zweiten Ton rausgesucht. Den konnte ich einfach nicht übergehen, weil den fand ich auch so schön. Da hören wir auch nochmal rein.
Hier.
Ja, mache ich.
Alles, was ich hier erledigen muss, kriege ich im Prinzip, was die Anfahrt angeht, in 15 Minuten hin. Mhm. Für viele, viele Strecken ist es viel schlauer, das Fahrrad zu nehmen oder zu Fuß zu gehen. Ich habe das Privileg, dass ich auch relativ zentrumsnah wohne. Am Wochenende wird das Auto nicht bewegt. Man kann zu Fuß gehen, man kann mit dem Fahrrad fahren. Und das ist alles etwas, das in diesen spektakulären größeren Metropolen nicht so ohne weiteres geht. Und dann kommt dazu, dass das einen Preis hat. Ja, das Wohnen in Hamburg, in Berlin, in München hat seinen Preis. Das Leben hat seinen Preis und es kostet auch viel Zeit, dort zu leben, weil man andere Strecken zurücklegen muss, weil der Verkehr oft anders nochmal belebt ist. Und da muss man sich eben überlegen, was will man denn eigentlich?
Das fand ich mega, das einfach mal so nüchtern zu betrachten.
Und das ist sicherlich auch ein guter Punkt, warum viele Menschen in den großen Metropolen diese ganz spektakulären Angebote vielleicht auch viel weniger wahrnehmen, als sie das lieber tun würden. Einfach weil die Wege dafür zu lang sind und ja, man das nicht eben so tut, sondern in der Regel immer planen muss. Ganz anders in Osnabrück, wo man eben diese Dinge auch mal eher relativ spontan wahrnehmen kann, weil man in 10 bis 15 Minuten eh vor Ort ist.
Ja. Wir sind die 15-Minuten-Stadt.
So sieht's aus.
Das finde ich sehr schön und sehr treffend. Das wäre doch mal eine Studie wert, mal zu gucken, wie viel Lebenszeit spare ich in Osnabrück im Gegensatz zu München zum Beispiel.
Machen wir uns keine Freunde in München.
Macht nichts, kommt zu uns. Wir hatten wahnsinnig viele Gäste in 33 Episoden, sogar mehr als 33, wir hatten nämlich sogar manchmal zwei. Aber ganz am Anfang hatten wir Neje Kandibashina bei uns und die kam 2019 aus unserer türkischen Partnerstadt Çanakkale nach Osnabrück und zwar als Städtebotschafterin. Und bevor wir da jetzt einmal reinhören, was sie uns zu sagen hat, Ingmar, mach doch mal den Erklärbär, was ist ein Städtebotschafter?
Ja, Osnabrück hat mehrere Partnerstädte, zu denen wir ganz enge freundschaftliche Beziehungen pflegen. Und wie das so ist, mit freundschaftlichen Beziehungen, die bleiben noch etwas vertiefter, wenn man sich auch persönlich regelmäßig sieht. Und das ist in Osnabrück sichergestellt über die Städtebotschafter. So entsendet Osnabrück in die Partnerstädte selber eigene Städtebotschafter. Das sind junge Menschen, die dann für ein Jahr dort bleiben und Osnabrück dort repräsentieren. Und genau so entsenden auch die Partnerstädte junge Menschen nach Osnabrück. Und die sind dann hier im Rathaus für ein Jahr angestellt und treiben hier Projekte voran und bringen ihre eigene Kultur den Osnabrückerinnen und Osnabrückern näher und vernetzen sich hier in der Stadt. Und nicht eben wenige von denen bleiben anschließend sogar in Osnabrück, so wie beispielsweise Nesche, die heute für die Industrie- und Handelskammer in Osnabrück arbeitet.
Genau, da gehen wir gleich auch noch mal näher drauf ein. Am Anfang fand ich aber etwas anderes super spannend, nämlich dass das nicht so ein Angebot war, was auf Neje zukam, sondern dass Neje schon ganz lange den Traum hatte, Städtebotschafterin zu werden. Und wie und warum, das hören wir jetzt mal.
Genau, also die Stelle wurde jedes Jahr auch in unserer Fakultät ausgeschrieben. Und das war damals schon ein Wunsch, während meines Studiums Städtebotschafterin zu werden und meine Heimatstadt Çanakkale hier zu vertreten. Aber das konnte ich damals nicht machen, aus gesundheitlichen Gründen meiner Mutter. Und ja, nach meinem Studium habe ich geheiratet, habe ein Kind bekommen und alles, aber dann konnte ich meinen Wunsch trotzdem erfüllen. Mein Mann hat mitgespielt, da danke ich ihm natürlich sehr. Und ich konnte mich dann bewerben und bin auch die erste Städtebotschafterin gewesen mit Mann und Kind, also von circa über 300 Städtebotschaftern insgesamt. Und ja, konnte meinen Traum trotzdem verwirklichen. Und wie gesagt, in der Zeit haben wir auch getestet, ob es hier weitergehen könnte oder nicht. Und dann sind wir hier auch geblieben.
Genau, das sagt sie. Sie sind dann hier geblieben. Sie hat auch noch ganz viele tolle andere Sachen erzählt, zum Beispiel, wie sie hier aufgenommen wurde. Wir mussten da so lachen, dass die Osnabrücker irgendwie immer so ganz besonders herzlich sind oder irgendwas in die Richtung, hatte sie gesagt. Und wir beide so, ja, also wir empfinden das ja auch so ein Stück so, aber dass das jetzt so wahnsinnig überschwänglich ist, da sagte sie, doch, überall super nett. Und das fand ich auch noch sehr, sehr eindrücklich.
Allerdings, da haben wir beide etwas gestutzt. Wir nehmen uns selbst vielleicht immer als etwas norddeutsch unterkühlt wahr. Das ist offenbar nicht die Wirkung, die Osnabrückerinnen und Osnabrücker auf Außenstehende haben. Das ist doch auch eine schöne Nachricht.
Auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Nachricht. Tolle Geschichte von Neje. Tolle Geschichte übrigens auch, besonders tolle Geschichte, die wir mit Stefanie Hiekmann erlebt haben. Stefanie ist bekannt als Kochbuchautorin, Foodfotografin, Gastronomiekritikerin, macht ganz viel, also alles, was mit Leckeressen zu tun hat und auch mit Regionalität und älteren Lebensmitteln, sage ich mal. Ich weiß nicht mehr, ob du dich so ganz genau dran erinnerst, Ingmar, aber du hast damals unsere Regel in 7 aus 49 gebrochen. Also wir fragen ja eigentlich immer nur die Fragen, die auf den Zetteln stehen, aber du hast dann plötzlich gesagt, nö, ich habe noch mal eine andere Frage.
Da hat mich ein Schalk geritten.
Da hat dich ein Schalk geritten, zum Glück muss man sagen, weil du hast nämlich die Frage gestellt, wenn Osnabrück ein Gericht wäre, welches wäre es? Und das hier, das war die Antwort.
Ich finde, die Basis ist bodenständig. Eine wirklich positiv bodenständige Basis hat dieses Gericht. Und dann ist es aber, ja, modern, inspiriert, hat moderne Anteile. Also ich war beim ersten Beantworten dieser Frage bei einer Bowl gelandet, weil eine Bowl uns die Gelegenheit gibt, verschiedenste Komponenten in einer Schale zusammen anzurichten. Warme und kalte Komponente, scharfe, süße, herzhafte Komponenten. Und ja, ich bleibe dabei, ich würde eine bodenständige Basis machen. Vielleicht, ich habe in dem Fall auch ein Kürbispüree genommen, was man gerade jetzt im Herbst-Winterzeit sehr gut machen kann. Aber ich würde es eben nicht einfach pur lassen, sondern ich würde es ein bisschen mit Curry abschmecken, ein bisschen mit Ahornsirup, ein bisschen mit Chili, sodass wir halt auch so ein bisschen international werden, weil auch das ist Osnabrück. Mhm. Und hier leben unglaublich viele Nationalitäten. Und das finde ich auch, kommen wir später bestimmt noch zu, beim Einkaufen hier im Asialaden oder so auch total spannend. Und ich finde auch, das muss ein Osnabrück-Gericht widerspiegeln. Sprich, wir nehmen auch so ein bisschen Curry, wir nehmen Chili und so etwas eben auch stellvertretend für die Vielfalt in Osnabrück. Und dann würde ich auch wieder hingehen, wieder ein bisschen was Heimisches nehmen, so einen Apfel, Lauch, vielleicht ein paar Nüsse, geröstete, karamellisierte Nüsse drin, dass man so ein, wie so einen kleinen Obst-Lauchzwiebelsalat auf diesem Kürbispüree hat. Und ja, es ist die Frage, ist Osnabrück vegetarisch oder ist Osnabrück nicht vegetarisch? Ich finde, Osnabrück ist nicht vegetarisch. ich würde so ein paar Hackbällchen machen, aber auch die Vita. Ich würde auch die ein bisschen schön international würzen, damit da wirklich ein schöner Twist drin ist, weil auch der repräsentiert Osnabrück, finde ich sehr schön. Also die sind schon spannend gewürzt dann. Das sind nicht irgendwelche Hackbällchen. Und auch da würde ich das Currypulver, man kann, wenn man sowas wie eine Thai-Currypaste hat, natürlich auch die einfach mal übrigens in Hackbällchen sehr gut reinmachen. Das gibt einen schönen Wumms. Und ja, da müssen wir mal gucken, ob man noch so ein Söschen dazu macht, ob man ein Joghurtsöschen macht oder eher nochmal so ein Chili-Söschen, was ja zu all diesen Komponenten ganz gut passt. Kalte Soße müssen wir nochmal gucken, aber in diese Richtung wird es, glaube ich, gehen oder ähnlich umgesetzt. Aber bodenständig, international moderner Twist, da würde ich Osnabrück sehen.
Oh, jetzt ist mir echt wieder das Wasser im Mund zusammengelaufen bei dieser wohl verrücktesten Antwort, die wir irgendwie auf unsere Fragen mal bekommen haben. Denn wir haben diese Frage vorher wirklich nicht abgesprochen und diese Antwort, diese lange, sehr detaillierte Antwort kam wie aus der Pistole geschossen bei Stefanie. Und das war so spannend, dass wir im Anschluss daran noch hier im Studio gesagt haben, also eigentlich kann es jetzt ja dabei nicht bleiben, das müssen wir doch jetzt irgendwie konkreter fassen. Und dann haben wir uns nochmal getroffen und sie hat tatsächlich für typisch Osnabrück dieses Rezept, die Osnabrück Bowl, ganz bis zum Ende durchentwickelt. Ist ein tolles Rezept bei rausgekommen. Wir haben noch ein Fotoshooting mit ihr gemacht beim Kochen. Da ist inzwischen eine Rezeptkarte draus entstanden, die es bei uns auch zu beziehen gibt, die wir aber auch online gestellt haben unter typischosnabrück.de/osna-bowl. Ich habe das inzwischen selber nachgekocht. Das schmeckt ganz fantastisch. Es ist ein gewisser Aufwand, aber es lohnt sich total, weil es ein Geschmackserlebnis, das total ungewöhnlich ist. Hast du das inzwischen auch schon probiert, Cora? Dann ist das jetzt auf das deiner ist der persönlichen Bucketlist. Ganz weit oben.
Ich habe so oft schon vorgehabt und gedacht, ich mache das jetzt mal. Es braucht tatsächlich die ein oder andere Zutat, die ich nicht so normalerweise im Hause habe. Aber was ich cool finde, ist, dass man sich das wirklich auch als Happening vornehmen kann. Also wenn du sagst, es ist ein gewisser Aufwand, ich finde das ja auch schön, dass es Dinge gibt, die einfach auch eine Zeit brauchen. Also das kann ja auch ein Happening sein, dann zusammen mal zu kochen mit Freunden und zu sagen, okay, wir machen heute die Osnabrück Bowl. Ist eine schöne Geschichte.
Wahrscheinlich, wenn man etwas versierter im Kochen ist, als ich es bin, dann ist es gar nicht so aufwendig. Ich arbeite dann die Dinge ab, die auf so einer Rezeptkarte stehen und bin wahrscheinlich immer relativ schlecht vorbereitet und dann dauert das alles viel länger, als es eigentlich müsste. Also Kochprofis machen das wahrscheinlich in der Hälfte der Zeit, die ich dafür brauche.
Ja gut, Stefanie hat es höchstwahrscheinlich ein bisschen schneller geschafft. Wollen wir ihr mal zugestehen. War auf jeden Fall eine tolle Folge mit ihr, hat sehr viel Spaß gemacht, ihr zuzuhören. Und was da im Nachhinein draus geworden ist, ist natürlich auch mega. Lass uns bei Essen bleiben, wo es jetzt eh schon leichten Appetit verspürst.
Haben, genau.
Tobias Neumann, damals als er bei uns war, bekannt als der Steakmeister, heute Chef des Hubert, hat uns erzählt, was das Besondere an der Osnabrücker Gastro-Szene ist. Und das gehört natürlich auch in diesen Podcast.
Unbedingt.
Also wir haben eine sehr ausgeprägte Individualgastronomie. Das ist etwas, was ich auch von außen immer wieder höre, wofür wir beneidet werden als Stadt. In vielen großen Städten ist es mittlerweile hauptsächlich systemisch. Dann gibt es noch so ein paar, ich sag mal, Leuchttürme, die noch individual betrieben werden. Aber das war es dann auch schon. Und hier in Osnabrück ist es so, dass wir wirklich eine sehr, sehr, sehr starke Individualgastronomie haben. Und die schon seit Jahren ein aktives Netzwerk betreibt und ja, was auch nicht zuletzt in der Pandemie natürlich auch für uns sehr hilfreich war letztlich.
Wir sind schon lange am Start, da war noch von Pandemie die Rede.
Ja, das ist richtig. Und inzwischen hat Tobi ja mit dem Hubert ein ganz spannendes neues Gastronomiekonzept aufgemacht in der ehemaligen Steakmeisterei, direkt neben dem Heger Tor mehr oder weniger. Auch das ist unbedingt ein Besuch wert. Das ist einfach klasse, was sie da machen.
Es sind viele Events, ne? Also auch für Gruppen, wenn man da mal Spaß dran hat, irgendwas zu machen. Das ist schon eine coole Geschichte. Er findet sich da immer wieder neu. Und ich glaube, das ist auch das, was er uns so mitgegeben hat in der Gastroszene in Osnabrück, dass es sich entwickelt und dass es halt nicht so der Standard ist, ne? Dass es eben nicht dieses Kettensystem ist. Das war auf jeden Fall sehr schön zu hören, dass Osnabrück da auch besonders heraussticht und eben diese Strahlkraft nach außen hat. Und apropos Strahlkraft, das hat ja auch der VfL Osnabrück, beziehungsweise sagen wir mal das VfL-Stadion. Ingmar, lass uns mal nicht über Aktuelles sprechen, sondern über das, was eigentlich immer gegeben ist, egal in welcher Liga, wenn man die Bremer Brücke besucht, nämlich eine unfassbar einzigartige Atmosphäre. Und wie die eigentlich zustande kommt, das hat uns VfL-Geschäftsführer Michael Welling bei seinem Besuch in unserem Podcast mal aus seiner Sicht beschrieben. Und hier ist sie, die Beschreibung.
Anstoß.
Ich bin ja fußballbekloppt und kenne deswegen viele Stadien, viele, viele Orte. Also zum einen, wenn wir die Atmosphäre an der Brücke betrachten, dann rührt das zum einen aus dieser unglaublichen Enge und Nähe. Also ich glaube, es gibt kaum ein Stadion noch in Deutschland, früher gab es das ja häufiger, was diese Dichte angeht, Nähe zum Spielfeld, die Nähe der Menschen zum Spielfeld, die Unmittelbarkeit, die da herrscht. Und man muss sich dem aussetzen. Um es zu verdeutlichen, in der Branche sage ich immer, es gibt bei uns sogenannte Camp Carpets. Das sind so diese Teppiche, die neben dem Tor liegen, die dann durch einen 3D-Effekt im Kamerabild aussehen wie eine stehende Bande. Die gibt es in jedem Stadion Deutschlands, glaube ich, die irgendwie TV-relevant sind. Nur bei uns nicht. Und es liegt daran, weil einfach kein Platz da ist. Also wir haben einfach die Tribünen unglaublich nah am Spielfeld. Das ist das eine. Ich glaube, dass dann auch die besondere Konstruktion des Daches, der Dächer im Norden, aber auch im Osten eine Rolle spielt. Die besondere Begeisterungsfähigkeit der Menschen, die dazu eben unglaublich positiv sind. Also natürlich gibt es auch mal Unzufriedenheit, aber sehr, sehr positiv. Und das verdichtet dann alles. Und deswegen ist das ein Erlebnis, wo, meine Frau findet Fußball eher nicht so prickelnd, aber wo selbst Menschen, die das nicht kennen, sagen, das ist schon was Besonderes. Und das hat man in dieser Art in Deutschland wenig, in England vielleicht nochmal öfter. Deswegen sagen wir mal, das ist vielleicht das englischste Stadion Deutschlands. Und die Besonderheit der Bremer Brücke gilt es natürlich dann auch wenn wir diese entwickeln müssen, zu konservieren und eben zu erhalten.
Ach ja, wo das Herz schlägt.
Genau, das englischste Stadion Deutschlands, das fand ich auch so richtig schön.
Das passt ja irgendwie auch tatsächlich ganz gut, weil Osnabrück ja auch lange Zeit der größte Standort der britischen Streitkräfte außerhalb des United Kingdom war. Insofern sind wir hier schon insgesamt besonders britisch unterwegs.
Sehr, sehr verbunden, ja, sehr verbunden. Ich muss aber auch wirklich sagen, diese Atmosphäre habe ich auch schon so häufig gefühlt und vor allem eben ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit beim legendären 90+6 Spiel. Es war unfassbar. Also da muss ich sagen, das ist immer noch so ein Gänsehautmoment, also als Osnabrück es eigentlich nicht mehr schaffen konnte und den Aufstieg aber dann doch geschafft hat und zwar mit mehreren Toren in der Nachspielzeit und dann mit diesem 90+6, womit das dann besiegelt war und was die Liga einmal komplett auseinandergepflückt hat, weil eigentlich waren schon andere auf- und abgestiegen. So verrückt, dieser Moment in dem Stadion. Ich weiß noch, der Trainer, der lief schon über den Platz, da war das Spiel noch gar nicht abgepfiffen. Alle möglichen Leute liefen auch schon über den Platz, mussten erstmal wieder runter. Es war eine Bombenstimmung, werde ich nie vergessen im Moment.
Kann man jetzt nicht hören, aber Coras Augen strahlen.
Ganz ehrlich, sie glitzern. Es war wirklich ein bewegender Moment. Deshalb, ich kann das komplett nachvollziehen. An der Bremer Brücke, da herrscht eine ganz besondere Atmosphäre, ist halt eben eine Osnabrücker Institution. Eine andere Osnabrücker Institution, müssen wir unbedingt drauf zu sprechen kommen, weil sie auch immer so sehr natürlich im Podcast genannt wurde, auch von Menschen, die hergezogen sind.
Und weil sie auch eine tierisch gute Atmosphäre bietet.
Ach Ingmar, wie schön. So, große Frage, worum geht's? Es geht natürlich um den Zoo. Ja, wie gesagt, also ich glaube, neben der Altstadt so das meistgenannte bei uns im Podcast, warum es auch Menschen aus außerhalb nach Osnabrück verschlägt, um hier mal einen Tag zu verbringen. Und warum der Zoo wohl so besonders ist, das hat uns jemand erklärt, der sich ganz genau damit auskennt, weil er ganz dicht dran ist. Der zoologische Leiter ist er damals gewesen, Tobias Klumpe. Wir hören ihn.
Also ich finde, wir haben natürlich besonderen Charme dadurch, dass wir eingebettet sind am Schölerberg. Ja. Das heißt, wir haben einen recht waldigen Bestand. Im Sommer ist es sehr angenehm, das Klima trotzdem bei uns im Zoo. Wir sind auch deutlich gewachsen, natürlich nochmal 2010 durch das Erweiterungsgelände. Mit knapp 25 Hektar sind wir auch entsprechend groß geworden. Das heißt, wir haben eine hohe Attraktivität, den Zoo einmal komplett zu sehen. Da benötigt man schon 5,5 Stunden. Umso attraktiver ist es dann natürlich auch für die Osnabrücker selber, einfach mal, hoffentlich mit einer Jahreskarte verbunden, einfach mal für 1-2 Stunden in den Zoo zu kommen und sich dann einzelne Bereiche näher anzuschauen. Also toll, toll einfach, wie der Zoo gelegen ist. Und wir haben mit 280 Tierarten eine große Auswahl an Tieren und haben uns mit den neuen Anlagen auch enorm weiterentwickelt.
Ja, und inzwischen haben wir mit dem Zoo als Wirtschaftsförderung, das ist jetzt etwas ungewöhnlich vielleicht, eine enge Zusammenarbeit entwickelt. Denn wir haben mit dem Welcome und Connect Center, eine andere Episode hat sich damit auch beschäftigt, inzwischen den Auftrag, dass wir hier Fachkräfte, die nach Osnabrück gekommen sind, onboarden und dass wir ihnen ein bisschen Osnabrück näher bringen sollen. Das machen wir inzwischen sowohl für in- als auch ausländische Fachkräfte, im Übrigen auch zusammen mit dem Landkreis, unter anderem bei Abendführungen im Zoo, haben wir jetzt gerade erst vor kurzem gemacht und wir haben es auch gerade mit einer sehr großen Gruppe von Deutschland-StipendiatInnen der Hochschule gemacht, denen wir hiermit auch den Standort Osnabrück und den Zoo und die Möglichkeiten hier etwas näher bringen wollen.
Und ich fand in der Episode mit Tobias auch gut zu hören, weil Zoo ist ja immer sowas, ne? Ja, die Tiere, die sind da ja jetzt eben nicht in freier Wildbahn und so. Wo Tobias auch gesagt hat, was für eine Aufgabe ein Zoo nämlich auch noch hat, nämlich Arten zu erhalten, also eben ein Schutzraum der Biodiversität zu sein. Das hat er in dieser Episode auch mal ganz klar erklärt. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Deshalb auch nochmal, sei es euch, die ihr uns zuhört, herzlich ans Herz gelegen, diese Episode zu hören. Da lernt man doch so einiges. Dann gibt es noch ein weiteres attraktives Ausflugsziel, würde ich sagen, auf das wir schauen müssen für Menschen, die aus dem Umland mal nach Osnabrück kommen. Das ist natürlich die Innenstadt und nicht zuletzt liegt es an dem ja doch sehr belebten Einzelhandel, dass Osnabrück so insgesamt sehr gut dasteht bei Menschen von außerhalb, weil wir eben natürlich die einschlägigen Filialen haben, die es so braucht, aber wir haben doch auch noch viele inhabergeführte Geschäfte und eines davon ist ja das bekannte Kaufhaus L&T. Mehr als ein klassisches Kaufhaus, muss man sagen. Da gibt es ein Café, da gibt es eine Bar, da gibt es die Hasewelle, die bei uns beiden auf der Bucketlist steht.
Absolut.
Auf der wir nochmal surfen müssen.
Müssen wir noch tun.
Und Geschäftsführer Marc Rauschen, der war bei uns und hat uns erzählt, warum er L&T zu einem Erlebniskaufhaus gemacht hat.
Weil nur das reine Einkaufen, das war uns seit Jahren klar, seit Jahrzehnten, das ist es nicht. Nur das Produkt kaufen und wieder nach Hause, kann funktionieren, aber in unserer speziellen Konstellation, kleine Großstadt in einer ländlich geprägten Region, da funktioniert es nicht. Und wir haben eben immer schon auf Erlebnis gesetzt, auf Aufenthaltsqualität, aber auch auf die Einbindung in die Stadt. Wir sind ganz bewusst keine geschlossene Einheit, sondern wir haben 12 Türen. Wir sind in der Mitte der City, das ist nun Henne oder Ei, wie auch immer. Aber wir leben vom Austausch, wir wollen die Türen aufhaben und wir wollen, dass die Menschen gerne kommen, sich dort aufhalten und auch bei den Nachbarn gucken. Und deswegen haben wir es auch geschafft, dass inzwischen von der Gesamtzahl unserer Kunden nur ein Viertel aus Osnabrück kommt und drei Viertel aus der Region. Und für die ist das wirklich ein Shoppingtrip. Die kommen, frühstücken, kaufen ein oder bummeln ein bisschen. gucken auch mal bei den Wettbewerbern, gehen durch die Stadt, machen im besten Fall noch ein bisschen Kultur. Und wenn wir Glück haben, haben sie bei uns geparkt, laufen nochmal durchs Haus und finden vielleicht noch was oder sagen dann endlich ja zu der Jacke, wo sie vorher noch nicht ein bisschen unentschlossen waren.
Marc hat auf jeden Fall eine Strategie.
Das hat er auf jeden Fall und eine, die auch weit auf die Osnabrücker Innenstadt, das hat er gerade auch sehr schön dargestellt, noch hinein und hinaus wirkt. Und was ich an dieser Episode halt auch so besonders schön finde, dass da haben wir ein sehr, sehr großes Kaufhaus stehen, einen Konsumtempel könnte man fast sagen. Und der Marc Rauschen gibt dem ein so sympathisches Gesicht und gewährt uns da einen so spannenden Blick hinter die Kulissen, dass es eine ganz besondere Folge geworden ist, wie ich finde.
Ja, finde ich auch. Es ist eine kleine, für sich zauberhafte Welt, die da aufgemacht wird, also mit viel Herz an jeder Stelle. Ich glaube, jeder weiß es, wenn kurz vor der Weihnachtszeit noch einmal die Schaufenster verdeckt werden, bevor dann gelüftet wird, was man im Schaufenster sieht. Und ich finde, man ist als Osnabrücker auch schon immer so gespannt, wie haben sie es denn dieses Jahr gemacht? Und das finde ich einfach so toll, dass man noch dieses Gefühl hat, was ich in der Kindheit hatte bei den großen Kaufhäusern. Das hat man immer noch in Osnabrück.
Und absolut, ja.
So viele kleine Ecken, die irgendwie schön sind, alles gestaltet, muss man sagen. Chapeau, macht Spaß und die Folge macht auch Spaß, also hört da auf jeden Fall rein. Irgendwann machen wir mal einen kleinen Gang aus der Innenstadt Richtung Südwesten, direkt hinter dem Osnabrücker Hauptbahnhof. Da müssen wir sagen, da entsteht doch etwas sehr Großes. Du weißt so einiges dazu, gib uns doch mal einen Einblick und vor allem unseren Hörerinnen und Hörern in dieses neue Stadtviertel, was da entsteht, das Lokviertel.
Genau, das ist tatsächlich sehr groß, etwa 30 Fußballfelder groß, das ist in Hektar.
Wer schon mal im Stadion
war. Für die Landwirte unter uns 22 Hektar etwa, das Gebiet des ehemaligen Güterbahnhofs. Mhm. Und dort entsteht ein neuer Stadtteil unter dem Motto Stadt neu planen, mit Nachhaltigkeit sozusagen als Leitmotiv darüber. Und die Alois und Brigitte Koppenrath Stiftung ist da ganz federführend dabei, die mit ihrer Enkelgesellschaft, der Lokviertel OS GmbH, diesen Stadtteil entwickelt. Die Alois und Brigitte Koppenrath Stiftung ist in Osnabrück angetreten, um unternehmerisches Denken und Innovationen zu fördern. Und das zieht sich hier durch die komplette Planung dieses Stadtteils. Und da werden wir in den nächsten Jahren noch unglaublich viel Spannendes erleben. Und wir können da jetzt schon einiges sehen, denn jetzt schon fertig ist der alte Ringlokschuppen, der umgebaut worden ist.
Sehr sanft, sehr schön saniert, muss ich wirklich
absolut
mal sagen.
Sieht, also man hat den alten Charme des Ringlokschuppens wirklich noch in jeder Faser dort spürbar. Der ist angereichert worden um eine ganz moderne, ganz transparent, tolle Architektur. Das ist jetzt das Koppenrath Innovation Center und allein das ist schon 9000 Quadratmeter groß und hier trifft eben zukunftsweisende Architektur auf künstliche Intelligenz, zum Beispiel beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das da ebenfalls beheimatet ist, so wie auch die LMIS, deren Gründer Marco Bahnenkamp auch schon bei uns im Podcast war.
Genau, den haben wir, glaube ich, ganz am Anfang auch schon einmal gehört. Da haben wir ja noch gar keinen Namen genannt gehabt in dem Zusammenschnitt, wo er gesagt hatte, wir wollen ja hier eben auch Großes werden in Osnabrück, KI-Standort Osnabrück. Auch eine tolle Folge, kann man auch super reinhören. Marco hat auch einen sehr guten und eigenen Blick auf Osnabrück.
Absolut, ja.
Ja, also soweit zum Lokviertel. Wir hatten Sarah Wüstmann da, die konnte uns einen super Einblick in das geben, was uns denn demnächst da erwartet im Lokviertel. Und das hat sie damit einmal getan.
Ich glaube, die Schönheit wird die Vielfalt und die Durchmischung ausmachen. Mhm. Also was bei uns ganz, ganz weit oben steht und Gestaltungsprinzip in allem ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Aber jetzt nicht nur im ökologischen Sinne. Wir versuchen das wirklich auf allen Ebenen, Planungsebenen umzusetzen, einzubringen. Mhm. Der Fokus liegt auf dem Fuß- und Radverkehr. Das heißt jetzt nicht, dass wenn man umzieht, man nicht mit dem Umzugswagen auch vor die Haustür fahren kann. Und natürlich gibt es auch Verkehre, die immer auch bis vor die Haustür fahren müssen. Aber im Großen und Ganzen sollen die Autos in den Mobility-Hubs abgefangen werden. Es funktioniert dann aber nur, wenn man natürlich auch alternative Transportmöglichkeiten dann anbietet. Und wenn man so ein Quartier neu plant, ist das natürlich einfacher umzusetzen als in bestehenden Quartieren, einfach weil man die Räume, die man dafür braucht, besser mitdenken kann. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich komme mit dem Auto und ich muss meine Einkäufe in meine Wohnung bekommen und ich möchte vielleicht nicht 200 Meter meine Einkäufe schleppen, dann gibt es dafür natürlich schon Lösungen. Der ein oder andere hat es vielleicht auch in der Großstadt schon mal gesehen. Es gibt so Microcarrier, da packt man seine Einkäufe rein und dann fahren die quasi alleine vor die Haustür oder auf Lastenräder umzuswitchen, auf Fahrräder. Also da werden verschiedene Sharing-Modelle zur Verfügung stehen. Und in dem Quartier verteilt gibt es dann noch einzelne Mobilitätsfoyers, sind dann in den Gebäuden kleinere Räume, wo ich dann eben auch, also ich muss das Lastenfahrrad dann nicht unbedingt wieder zurück zur Mobility abbringen, sondern ich bringe das dann ins nächstmögliche Mobilitätsfoyer.
Ja, also Sarah, die begleitet halt das Lokviertel in seiner Entstehung. Wir haben jetzt gehört, was da so verkehrstechnisch geplant ist. Soll nämlich möglichst autofrei sein, der gesamte Stadtteil, was ja super spannend ist. Und natürlich gibt es da aber auch noch ganz, ganz viele andere Dinge, die sie da jetzt mit plant. Nämlich, wie viel Grün ist da eigentlich? Es geht viel auf Nachhaltigkeit, auf Innovation. Ich glaube, das wird ein super spannender Stadtteil. Und sie hat uns auch in der Episode erzählt, dass da tatsächlich auch schon Menschen aus anderen Städten und auch aus ganz Europa schon draufschielen, weil das nämlich so was Besonderes ist, dass man einfach so zentral das Glück hat, einen neuen Stadtteil zu planen.
Und all das findet jetzt nicht irgendwie hinter verschlossenen Türen oder Bauzäunen statt, sondern da kann man tatsächlich hingehen und auch einen Blick drauf werfen, ja. Und inzwischen sogar auch sehr gut einen Blick drauf werfen, denn die Firma Kösterbau hat da zusammen mit dem Lokviertel einen kleinen Aussichtsturm errichtet, auf dem man drauf kann. Da kann man sich einen Überblick von dem Gelände verschaffen und wird da in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich dann auch immer wieder Bewegung, Veränderung und das etwas entsteht, wahrnehmen können. Und das ist total spannend und total schön.
Ach, das ist bei mir um die Ecke. Bucketlist Platz 1, würde ich sagen. Das ist am schnellsten abgearbeitet. Immer die low-hanging fruits. Ne? Ja. Dann muss man ja sagen, wenn da alles nach Plan läuft, weil dafür ist das Lokviertel ja auch da. Das soll ja eben ein Wohnraum werden. Wohngeschäftsraum, also alles zusammen. Also ein ganz, ganz lebendiger Stadtteil von Osnabrück. Wenn alles nach Plan läuft, dann kommen ja viele Menschen in die Stadt, die dann eben hier auch wohnen und arbeiten, neue. Und wie man so als neuer Osnabrücker die Stadt wahrnehmen kann, das hat uns Daniel Waschow verraten. Der ist 2023 als neuer Vorstand der Stadtwerke in die Stadt gekommen und hat einen Stadtrundgang gemacht. Und wir hören mal, was er dazu sagen hat.
Mein Eindruck in der Kennenlernphase der Stadtwerke als auch der Stadt war eher positiv überrascht. Und das würde ich gar nicht alleine auf die Altstadt beziehen. Natürlich, wenn man ins Rathaus geht und mit der Aufsichtsratsvorsitzenden, sprich der Oberbürgermeisterin, über eine mögliche Anstellung redet, dann bekommt man ja schon ein Entree, das andere Städte nicht zu bieten haben. Ja, also dieses, ich sag mal, positiv staatstragende, würdevolle, das kommt da natürlich schon rüber. Und die Altstadt beeindruckt dann natürlich auch. Wenn man dann mal einen Moment in der Altstadt auf dem Plätzchen da sitzt und einen Kaffee trinkt und so das Leben an sich vorbeiziehen lässt, dann merkt man, glaube ich, schon, dass eine Lebensqualität in der Stadt ist und auch eine Attraktivität in der Stadt ist. Aber ich würde das, wie gesagt, nicht alleine auf die Altstadt beschränken. Ich glaube, für mich war auch ausschlaggebend, wenn man jetzt mal nur auf die Lage und den Charakter der Stadt schaut, dass es im Umfeld, finde ich, ein sehr attraktives landschaftliches Bild gibt. Wenn man nochmal auf Oldenburg zu sprechen kommt, also ich finde es ja sehr positiv, dass der Horizont hier irgendwo begrenzt ist, dass man, ich sag mal, mittelgebirgsähnliche Landschaften um sich herum wähnt, dass man auf dem Weg zur Arbeit mal den einen oder anderen Hügel zu überwinden hat mit dem Fahrrad. Das spricht mein Gemüt eher an als eine flache Landschaft. Und es ist auch sehr grün, es ist sehr viel Wald. Ich komme aus einer Region, die eher vom Wald geprägt ist. Also das hat mir in, sag mal, der norddeutschen Tiefebene jenseits der Dammer Berge doch ein Stück weit gefehlt, dass es eben, sag mal, große zusammenhängende Waldflächen gibt. Und deswegen würde ich das nicht alleine auf die Altstadt beziehen. Und ich hatte es ja vorhin auch gesagt, die Spannung, die ein Stück weit in der Stadt ist, also eine positive Spannung, dass es eben in Teilen industriell geprägt ist, dass es eine Altstadt gibt, die dieses Historische mitbringt und vieles andere, das macht die Stadt reizvoll.
Ganz erstaunlich, dass Daniel Waschow als noch relativ neu zugezogener schon einen so detaillierten und auch heterogenen Blick auf die Stadt entwickelt hat, und zwar auch nicht nur auf die Stadt, sondern auch auf das Umland blickt.
Ja.
Das fand ich ganz beeindruckend.
Ja. fand ich auch, wir dissen ja ungern andere Städte. Aber er hatte das ja mal im Vergleich gesagt, und im Vergleich wird ja vieles klar, und sagte, er kam ja eben aus Oldenburg nach Osnabrück und hat gesagt, in Oldenburg ist es auch eine sehr schöne Stadt, und ich war auch schon in Oldenburg, es ist wirklich eine schöne Stadt, aber er sagte, Osnabrück hatte so ein bisschen anderen Charakter. Es ist eben auch mal ein bisschen zerrissener. Es gibt halt auch eben diese Industriekultur im Hafen. Es ist alles nicht so puppenhaft.
Das hat er auch sehr gut zum Ausdruck gebracht und auch sehr markant formuliert, finde ich.
Ja, so kann man es sagen. Eine der interessantesten Beschreibungen für die Stadt Osnabrück hatte aber für mich tatsächlich Christina Niemöller vom Softwareentwickler Slashy geliefert. Die hätte nämlich auch nach Münster gehen können und da ihren Lebensmittelpunkt haben können, hat sich dann aber bewusst für Osnabrück entschieden, unter anderem, weil Osnabrück, und jetzt kommt's, reifer ist. Ja, und da haben wir natürlich genau nachgefragt, was genau meint sie denn damit jetzt?
Wir haben ja auch eine schöne Universität und trotzdem ist es eben nicht ganz so studentisch geprägt, wie es jetzt zum Beispiel im münsteranischen Bild ist. Da ist es tatsächlich so, wenn Semesterferien sind, fehlen eben 70.000 Menschen in der Stadt. Und ich habe so empfunden, dass es sehr, also vielleicht auch in der Bubble, in der man unterwegs ist, dass es da sehr studentisch ist. Und hier erlebe ich, es gibt auch viele Plätze, wo sich eben jung, studentisch und alt treffen. Also ich denke an den Spielplatz am Adolf-Reichwein-Platz. Da sitzen die Studenten im grünen Jäger. Man trinkt, wenn man etwas älter ist, vielleicht Kaffee im Barösser oder sitzt im Henne und die Kinder spielen auf dem Spielplatz. Wir nennen das auch manchmal Bermuda-Dreieck, weil man geht da einmal hin und kommt nicht wieder weg, weil man kann da den ganzen Tag verbringen, und das ist einfach was, was auch so diese Reife auszeichnet für mich.
Vielleicht gibt es da auch einen Zusammenhang zwischen den beiden Zitaten von Daniel Waschow und Christina Niemöller. Denn immer dann, wenn man Gegensätze auch aushalten muss und wenn man damit dealen muss irgendwie, dass es nicht alles ganz glatt gebügelt ist, nicht alles vorgezeichnet ist, dann reift man daran ja auch.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, das macht eine Lebendigkeit insgesamt aus. Ich finde das auch. Also das hat mich sowieso so fasziniert. Wir haben hier 25 Minuten Zeit. Manchmal haben wir uns 30 genommen, aber dann war auch wirklich Ende Gelände, haben wir die Gäste quasi hier rausgeschmissen aus dem Studio. Das ging ja nicht anders. So. Aber was innerhalb dieser 25 bis 30 Minuten aus 7 aus 49, wo man so locker flockig hingequatscht hat, bis dann zum Ende teilweise rauskam, und was ich auch nochmal einen anderen Blick auf die Stadt bekommen habe, das fand ich immer Wahnsinn. Also es hat mich auch bereichert.
Und immer sehr überraschend. Und das ist ja das Schöne, dass wir jetzt auch nach 33 Episoden immer noch nicht am Ende angekommen sind, immer noch nicht den Eindruck haben, jetzt ist aber wirklich gut gewesen. Nee,
wir können noch ein bisschen mehr. Wir können auch noch ein bisschen mehr reinhören. Wer in Osnabrück wohnt, der hat sich ja eben gezielt für die Stadt entschieden hat, so wie Christina. Der nimmt ja die Stadt auch aus Sicht eines Bürgers wahr. Klar, überraschend manchmal, so wie wir eben gerade gesagt haben. Aber was uns auch ganz wichtig war, ist natürlich zu wissen, wie nehmen denn Touristen, also Menschen, die die Stadt nur besuchen, Osnabrück wahr? Und da haben wir uns eine Gesprächspartnerin gesucht, die sich damit sehr gut auskennt. Maren Meinert vom Vienna Haus Remark. Das ist das große Hotel in Laufweite zur Osnabrücker Altstadt am Erich-Maria-Remark-Ring. Und das hier ist zum Beispiel etwas, was Maren häufiger mit Touristen erlebt.
Wenn Gäste das erste Mal kommen, ist es oftmals so, dass viele Osnabrück nicht kennen, höchstens mal von einem Autobahnschild mal gelesen haben, ah ja, Osnabrück gibt es. Und wenn sie dann aber in Osnabrück sind und Osnabrück kennenlernen, sind sie begeistert. Also eben von dem Flair der Stadt, von der Altstadt, von der Atmosphäre, von dem Angebot einfach. Und ja, es gibt viele, die auch sagen, ja, ich bin geschäftlich hier, aber ich werde auch nochmal privat wiederkommen. Dieser Mix aus Kultur, Natur und Freizeit. Das ist das, was immer wieder hervorgehoben wird.
Maren hat sich inzwischen übrigens beruflich verändert, aber ihre Erkenntnis bleibt uns natürlich als solche erhalten. Und auch die Erkenntnis, dass vielleicht vielen Osnabrückerinnen und Osnabrückern gar nicht so klar ist, dass die Menschen auch hier hinkommen, auch wegen des Umlandes, das Daniel Waschow vorhin schon einmal erlebt hat, um im Landkreis Osnabrück zu wandern, Rad zu fahren und dann abends aber auch noch die Vorzüge einer Großstadt wie Osnabrück zu genießen.
Ja. Ein rundum sorglos Urlaubspaket. Ja, Ingmar, das war unser Rückblick soweit. Ich möchte aber nicht abschließen, ohne noch zwei Zitate vorzuheben, die uns tatsächlich sehr gefreut haben, weil sie nämlich ein Lob an die Arbeit sind. Und das machen wir jetzt auch mal. Wir klopfen uns mal ein bisschen auf die Schulter. Nummer eins kommt nochmal von Daniel Waschow von den Stadtwerken. Der hat nämlich das hier gesagt, was uns sehr gefreut hat.
Ich habe mich mal umgeschaut und habe gedacht, wo bekommt man eigentlich so Informationen her über die Stadt? Um sich so ein bisschen anzufreunden. Und klar hat man die klassischen Medien. Und naja, wenn man Google anwirft und die einen oder anderen sozialen Medien, dann taucht relativ schnell typisch Osnabrück auf. Und dachte ich, was ist das denn? Ich hatte ja noch einige Autofahrten in der Zeit zu bewältigen, in der ich in Polen war. Und da habe ich tatsächlich das eine oder andere Beiträgchen hier mal gehört und viel gelernt. Und auch in Vorbereitung jetzt auf den Podcast heute den einen oder anderen Abschnitt und mit dem einen oder anderen Gast nochmal mitgehört. Und habe viel für mich da wiederentdeckt, was mir ähnlich geht, aber vieles auch absolut neu kennengelernt. Und du hast vorhin die Bucketlist angesprochen. Ja, ich glaube, die ist dadurch deutlich länger geworden.
Ja, tatsächlich, das, was Daniel da berichtet hat, habe ich inzwischen wirklich oft gehört.
Schön.
Dass also Leute, die nach Osnabrück ziehen oder ziehen wollen, sich vorher über unseren Podcast ein Bild von der Stadt gemacht haben. Das finde ich ganz toll. Wir grüßen an dieser Stelle einfach alle, die sich mit dem Gedanken tragen, nach Osnabrück zu ziehen, bereits den Mietvertrag unterschrieben haben und uns jetzt lauschen darüber, was wir aus Osnabrück zu berichten haben.
Und es ist eine ganz tolle Überleitung zu meinem allerletzten Zitat, nämlich nochmal zu Christina Niemöller. Die hat nämlich bei /Y jemanden einstellen können über typisch Osnabrück.
Ich muss euch auch noch ein großes Dankeschön aussprechen, denn tatsächlich haben wir über euch auch eine ganz großartige neue Kollegin gefunden.
Ja. Kurz und knackig, so hat sie uns das gesagt. Wir haben uns riesig gefreut. Also das, da muss man aber sagen, da ging es jetzt gar nicht mal im engeren Sinne um den Podcast, sondern es ging im weiteren Sinne um die ganze typisch Osnabrück-Kampagne. Und vielleicht kannst du irgendwann deshalb auch nochmal sagen, für die Leute, die einfach immer schön den Podcast typisch Osnabrück hören, was steckt denn noch über typisch Osnabrück da mehr hinter?
Oh, jede Menge. Wir haben auf typischosnabrück.de unfassbar viel erstmal Infos über Osnabrück zusammengetragen. Aber wir haben auch Informationen zu den Unternehmen, die hier Osnabrück insbesondere ausmachen. Wir haben eine Stellenbörse dort integriert. Aber wir machen darüber hinaus inzwischen ganz, ganz viele andere Angebote noch, insbesondere an Fachkräfte. Ich hatte eben schon mal das Welcome und Connect Center erwähnt. Wenn ich das jetzt alles noch ausführen würde, wird das viel zu weit führen. Hört auch in die Episode mit Marie-Therese Volk und Yannick Bartholomäus einmal rein. Da erfahrt ihr noch sehr viel mehr über das, was wir da so treiben.
Ja, das macht auf jeden Fall. Zum Schluss bringen uns ja unsere Gäste immer etwas mit, was für sie typisch Osnabrück ist. Das haben alle 33 Gäste schon getan. Wir hatten hier das Steckenpferd, das Bierdiplom, das Springbrötchen, alles Mögliche. Ingmar, was war so dein Lieblingsmitbringsel oder an was erinnerst du dich direkt?
Also auf zwei von diesen Mitbringseln, die ich dann sogar behalten durfte, schaue ich jeden Tag noch drauf. Das eine ist das VfL-Trikot mit dem Schriftzug typisch Osnabrück drauf, toll. Das mir Michael Welling mitgebracht hat, das jetzt eingerahmt in Sichtweite meines Schreibtisches hängt. Und auf meinem Schreibtisch steht das Gemälde von der Mutter von Pia Barth, das ein Hasen zeigt mit einer Tüte, aus der Brötchen springen. Sehr süßes, sehr lustiges Gemälde. Über beides habe ich mich so sehr gefreut, dass ich sie natürlich bei mir im Büro platziert habe und jetzt wirklich jeden Tag drauf gucke. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle.
Auch für alles, was ihr uns mitgebracht habt, was typisch Osnabrück ist, weil das auch immer nochmal so ein kleiner Antrieb war, nochmal über was weiteres zu reden und nochmal eine weitere Perspektive zu bekommen. Ich erinnere mich zum Beispiel an die lebendigen Sachen, die wir mitbekommen haben. Zum Beispiel an Marc Rauschen, der ein Platanenblatt mitgebracht hat, nämlich die Platane, die hinter L&T steht, die auch geschützt werden musste und L&T auch gesagt hat, das wollen wir auch, weil das nämlich ein absolutes Osnabrücker Original ist. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der älter ist als diese Platane, der in Osnabrück lebt. Und das Zweite ist, ich weiß gar nicht mehr, wer es mitgebracht hatte, aber es ging um, ich glaube, Rosmarin von einem unserer eurer Mittelstreifen in der Stadt Osnabrück?
Arne Albers war
Was,
es.
Arne
ja,
Albers?
Ja, an den habe ich gerade auch noch gedacht. Das fand ich auch sehr überraschend.
Ja, genau, weil einfach diese großen Straßen in Osnabrück ja auch begrünt sind und gepflegt werden von einem ganz tollen Team hier in Osnabrück, die wahnsinnig viel Wert darauf legen, dass wir immer schöne Blumen im Frühling haben, und das macht richtig, richtig Freude und macht, finde ich, das auch aus, dass Osnabrück so schön aussieht. Ja, und im Gegenzug, also daran haben wir uns jetzt noch erinnert, und im Gegenzug, da bringst du ja unseren Gästen immer etwas mit. Das ist die typisch Osnabrück-Box mit 7 kulinarischen Köstlichkeiten aus Osnabrück, und die eignet sich natürlich wunderbar auch als Geschenk. Wenn man die verschenken möchte, Ingmar, wo kriegt man die denn?
Ja, die gibt es zum einen im Stadtgalerie-Café der Heilpädagogischen Hilfe direkt am Markt zu kaufen, aber auch in der Touristinformation, in der Mist. Aber auch in der Touristinformation. Und am Ende kann man sie natürlich auch bei uns über die Wirtschaftsförderung Osnabrück beziehen. Dazu reicht eine kurze Mail an uns, und wir setzen uns dann mit euch in Verbindung und helfen gerne weiter.
Ganz kurz auf dem Weg. Wunderbar. Damit verabschieden wir uns. Vielen Dank, dass wir einmal zurückblicken konnten, lieber Ingmar. Das hat Spaß gemacht.
Da konnten Absolut. Wir und, also da sind noch mal ganz alte Erinnerungen wach geworden. Ja. Alt, wenn man jetzt sich das anguckt. Wir sind schon seit über 3 Jahren.
Wahnsinn.
Seit 3 Jahren dabei. Macht immer noch unglaublich viel Spaß, auch mit dir, liebe Cora.
Ja.
Und ich glaube, da werden noch ganz viele spannende Gäste in diesem Jahr unser Studio hier besuchen.
Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Bis dahin sagen wir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt doch den Podcast auch mal weiter an liebe Menschen, die das hier interessieren könnte. Und wenn ihr wissen wollt, wo die Hase langläuft, dann hört auch nächstes Mal wieder rein. Tschüss.
Tschüss.
Das war Typisch Osnabrück. Der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker und für alle, die es werden wollen. Weitere Infos und Geschichten auch auf typisch-osnabrück.de.